SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der hauptberuflich Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken rettet. Hallo und herzlich willkommen, David Starke.
Hallo, guten Abend, Herr Bartarilo.
Herr Starke, Sie sind Geschäftsführer der europäischen Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee. Wem das jetzt nicht sagt, der hat vielleicht in den Nachrichten mal zumindest von Ihrem Schiff gehört, der Aquarius. Ein anderes Schiff, das hat am Wochenende Schlagzeilen gemacht, nämlich die Sea-Watch 3 mit der Kapitänin Carola Rakete. Die hat das Schiff, ihr Schiff mit 40 Flüchtlingen an Bord in den Hafen von Lampedusa gesteuert und dort angelegt und das, obwohl es ein ausdrückliches Verbot der italienischen Regierung dagegen gab. Die Kapitänin wurde sofort verhaftet, das Schiff wurde beschlagnahmt. Carola Rakete ist seit heute zwar wieder frei, sie muss sich aber noch vor einem italienischen Gericht verantworten, zum Beispiel wegen Begünstigung von illegaler Einwanderung. Herr Starke, was bedeuten diese dramatischen Ereignisse für Sie?
Für uns macht diese Situation wieder mal sehr, sehr deutlich. Es braucht eine dauerhafte europäische Lösung, damit es eine verlässliche Ausschiffung der geretteten Menschen aus Seenot gibt.
Waren Sie denn von Ihrer Organisation aus, also jetzt von SOS Mediterranee, in Kontakt irgendwie auch mit Sea-Watch? Also gibt es da hinter den Kulissen auch noch, dass man sich versucht zu helfen, sich mal so Tipps gibt?
Ja, wir sind regelmäßig in Kontakt mit den Kollegen und den Kolleginnen von Sea-Watch und wir bieten an, zu unterstützen, wo wir können.
Ja, also Sie ganz konkret, waren Sie auch mal am Telefon in diesen dramatischen Momenten?
Ja, ich war auch am Telefon mit der Sea-Watch.
Mit der Kapitänin auch oder dann einfach quasi in Berlin von Büro zu Büro?
Nee, von Büro zu Büro.
Ja, also hinter den Kulissen sich verständigen. Wir sprechen heute über dieses Thema, darüber, wie schwierig es für zivile Rettungsschiffe geworden ist, Flüchtlinge zu retten, die im Mittelmeer in Not geraten sind. Wie würden Sie es denn einschätzen, Herr Starke? Hat die Kapitänin Carola Rakete richtig entschieden, indem sie widerrechtlich einfach angelegt hat?
In so einer Situation, in so einer Notsituation und einer hochdramatischen Situation liegt die ultimative Entscheidung bei der Kapitänin. Die Kapitänin ist für die Sicherheit der Menschen an Bord, Gerettete, aber auch der Crew verantwortlich. Wenn die Kapitänin oder der Kapitän entscheidet, diese Sicherheit ist gefährdet, dann muss sie handeln.
Wie ist das denn in so einer Situation? Entscheidet die Kapitänin, Sie haben es gerade gesagt, die entscheidet unterm Strich, aber hält die auch Zwischensprache? Also wenn es jetzt eines Ihrer Schiffe wäre zum Beispiel, würde die mit Ihnen auch in Berlin über Funk reden?
In einer Situation, wie Sea-Watch jetzt vor Lampedusa hatte, wo die Kapitänin in einer Situation ist, keine Landeerlaubnis zu haben, finden sehr viele Beratungen statt. Die Zentralen sind im Gespräch, die Kapitänin hat Rücksprache. Letztendlich, und das muss man auch sehr deutlich sagen, die Verantwortung liegt allein bei der Kapitänin, dort eine Entscheidung zu treffen.
Also ich frage auch deswegen, weil es natürlich eine große Verantwortung ist, auch gegenüber der Organisation, denn das Schiff steht ja auch auf dem Spiel. Also man muss ja dann abwägen zwischen den Flüchtlingen, die man jetzt retten kann und denen, die man in Zukunft vielleicht nicht retten können wird, weil das Schiff weg ist. Spielt sowas eine Rolle im Hintergrund?
Ja, diese Überlegungen spielen definitiv eine Rolle. Wir sind in Deutschland, in Europa gab es eine Situation, wo ein Schiff mit geretteten Menschen an Bord war und dieses Schiff hat keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommen. Das heißt, dass in solchen Fällen eine Kapitänin oder ein Kapitän sich dafür entscheiden muss, die Sicherheit seiner Passagiere zu gewährleisten auf Kosten seiner Freiheit. Und das ist nicht tragbar.
Das Ganze, also diese unglaublich schwierige Situation, in der sich Organisationen wie Ihre Rettungsorganisation jetzt befinden, das hat letztes Jahr so einen ersten Höhepunkt bekommen, verpasst bekommen, als der italienische Innenminister Salvini beschlossen hat, dass Schiffe mit Flüchtlingen nicht mehr in Italien anlegen dürfen. Und ein Schiff Ihrer Organisation, die Aquarius, die war da direkt betroffen. War das damals, als Sie das mitbekommen haben, für Ihre Organisation auch ein Schock, also so eine Art Tabubruch?
Es war ein großer Schock, es war ein Tabubruch. Und zwar war das ziemlich genau vor einem Jahr, im Juni 2018, als unser Rettungsschiff, die Aquarius, mit fast 600 geretteten Menschen an Bord nicht in einen Hafen in Italien einfahren konnte. Es gibt ein Gesetz, ein Seenotrettungsgesetz, das sagt, es müssen Menschen in Seenot gerettet werden. Und diese Rettung ist erst abgeschlossen, wenn diese Menschen an einem sicheren Hafen gebracht werden. Wir waren damit konfrontiert, dass auf einmal wir diesen sicheren Hafen nicht mehr in Italien hatten und mussten daher über Tage hinweg nach Spanien, nach Valencia fahren, um dort die Geretteten an einen sicheren Hafen bringen zu können.
Die Aquarius, das Schiff Ihrer Organisation, die gibt es, die hat über viele Jahre Flüchtlinge gerettet. Können Sie eigentlich sagen, wie vielen Menschen Sie das Leben gerettet haben?
Die Aquarius hat zwischen 2016 bis 2018 in 175 Rettungseinsätzen fast 30.000 Menschen gerettet. Sie hören ein bisschen von meinem Akzent, ich komme vom Bodensee. 30.000 Menschen, das sind fast die Einwohnerzahl von Radolfzell am Bodensee.
Also Wahnsinn, das in der Größenordnung auch mal zu sehen. Gerade wenn man merkt, wie viele Menschen es tatsächlich sind, die vor diesem schlimmen Tod bewahrt worden sind. Die Aquarius darf nicht mehr zu Einsätzen ausfahren seit 2018. Warum denn?
Wir haben Ende letzten Jahres im Dezember den Chartervertrag mit der Aquarius auslaufen lassen. Grund dafür ist, dass unsere Rettungseinsätze mit der Aquarius gezielt manipuliert wurden. Wir wurden nicht mehr in den Hafen reingelassen, uns wurde zweimal die Flagge entzogen. Außerdem wurde unsere Arbeit kriminalisiert. Zum Beispiel haben wir eine Anklage in Sizilien wegen unrechtsmäßiger Mülltrennung.
Das klingt jetzt sehr an den Haaren herbeigezogen.
Genau, das war an den Haaren herbeigezogen, aber das war für uns einfach der Punkt zu sagen, mit der Aquarius, wir können diese nicht mehr chartern. Zurzeit sind wir auf der Suche nach einem neuen Schiff. Wir wollen wieder in einen neuen Ansatz fahren. Allerdings gestaltet sich die Suche als sehr, sehr herausfordernd. Sie müssen sich vorstellen, so ein Schiff muss ausgelegt werden für eine Rettungskapazität von 300 bis 400 Menschen. Diese Menschen müssen an Bord versorgt werden. Das heißt, wir brauchen Schutzräume für Frauen und Kinder. Wir brauchen aber auch ein Krankenhaus, weil sehr viele Menschen sehr verzehrt, verletzt von diesen Schlauchbooten kommen. Gleichzeitig muss das Schiff wintertauglich sein. Und wie die aktuelle Situation der Sea-Watch gerade zeigt, muss genug Versorgung verstaut werden. Es muss eine Trinkwasseraufbereitungsanlage stattfinden und sanitäre Einlagen.
Also ganz viele Dinge, die Sie da auf dem Schiff zur Verfügung stellen müssen. Herr Starke, Sie sind Geschäftsführer von SOS Mediterranee. Was ist denn da so ganz konkret Ihre Aufgabe?
Meine konkrete Aufgabe ist, Sichtbarkeit für das Thema Seenotrettung zu geben. Wir haben das Gefühl, es passieren schreckliche Dinge auf dem Mittelmeer Tag für Tag. Diese Dinge wollen wir erstens bezeugen und zweitens wollen wir in Deutschland Aufmerksamkeit schaffen und eine Sichtbarkeit schaffen, dass dies nicht machbar ist.
Ihre Organisation SOS Mediterranee, die ist gegründet worden im Jahr 2015. Was ist denn so der Kontext dieser Gründung? Also warum damals diese Idee, wir müssen so eine Organisation gründen?
Es gab zwischen 2013 bis 2014 ein Rettungsprogramm der italienischen Küstenwache namens Mare Nostrum. Dieses Rettungsprogramm hat sehr, sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Es wurde eingestellt 2014. 2015 hat ein engagierter Kapitän aus Bremen sowie eine humanitäre Helferin aus Frankreich gesagt, wir können dem nicht länger zusehen. Wir werden mit einem Schiff rausfahren und Menschen vor dem Ertrinken retten. Das wurde gemacht und daraus ist die Organisation SOS Mediterranee entstanden.
Was ich von mir selbst kenne, ist, dass ich auch manchmal so ganz idealistische Gedanken habe und dann mir viel vornehme und dann wird leider manchmal nichts draus. Also im Umkehrschluss soll das heißen, ich habe ganz, ganz viel Bewunderung für Leute, die wirklich handeln. Dieser Geist, dieser Mut, diese Lust am Anpacken, ist die bis heute da bei SOS Mediterranee? Spüren Sie das?
Die Lust, der Mut, Dinge anzupacken und zu sagen, wir fahren wieder raus auf See, aber wir arbeiten noch hart in Deutschland, ist da, der ist ungebrochen da und durch die Unterstützung, die wir aus der Zivilgesellschaft bekommen, treibt uns das sehr an.
Ja, also hat man auch wieder gemerkt jetzt bei Sea-Watch 3, wie viel Menschen dahinter stehen, wie viele Spenden dann auch gleich wieder kommen, wenn man merkt, da passiert irgendwas Dramatisches. Damit wir uns mal ganz genau vorstellen können, was Sie eigentlich machen. Also vielleicht können wir einfach mal beschreiben, wie so eine Rettung abläuft.
Ganz exemplarisch läuft die Rettung in verschiedenen Schritten ab. Der erste Schritt ist, und das war in den letzten Jahren, haben wir als zivile Seenotrettungsorganisation einen Notruf von der italienischen Rettungsleitstelle bekommen. 2018 hat die italienische Rettungsleitstelle ihre Kompetenzen an die libysche Seenotrettungsleitstelle übertragen. Die wird der Verantwortung allerdings nicht sehr gerecht. Das heißt, konkret finden Rettungseinsätze zurzeit folgendermaßen statt. Kollegen und Kolleginnen von uns stehen auf der Schiffsbrücke mit Ferngläsern und versuchen, den Ozean abzusuchen nach Booten in Seenot. Gleichzeitig versuchen wir, den Funkverkehr abzuhören, um dort aufzuspüren, was los ist. Sobald wir ein Boot in Seenotrettung identifiziert haben, bewegen wir uns dorthin. In einem ersten Schritt werden dann Schnellboote ins Wasser gelassen. Jeder Handgriff muss sitzen, jede Sekunde zählt. Weil je länger wir brauchen, desto größer ist die Gefahr, dass das Boot entweder kippt oder Leute bei dem Rettungsversuch ertrinken. Wenn die Schnellboote im Wasser sind, nähern wir uns diesem Boot in Seenot. Dann gibt es durch eine unserer Übersetzerinnen eine ruhige Ansprache, erst auf Englisch, dann auf Französisch und auch in Arabisch, um klarzumachen, was die nächsten Schritte sind. Dieser Augenblick ist die kritischste Situation in der ganzen Rettung. Sie müssen sich das vorstellen, die Menschen sind seit Tagen auf diesem Boot zusammengepfercht und dann kommt eine Rettung. Die Leute wollen natürlich alle sofort zu uns und dieser Augenblick kann Panik entstehen.
Also das Schlimme wäre zum Beispiel, dass das Boot kentert, weil alle Menschen auf einmal zu ihnen wollen und ins Wasser springen zum Beispiel.
Richtig. In einem nächsten Schritt verteilen wir dann Schwimmwesten. Dann geht es weiter, dass Frauen, Kinder, aber auch Verletzte zuerst auf unsere Schnellboote kommen. Von diesen Schnellbooten geht es dann zurück an unser Mutterschiff. Das Mutterschiff ist ein paar hundert Meter entfernt, weil wir nicht wollen, dass Leute denken, ah, da ist das Boot, wir springen ins Wasser, wir schwimmen zu diesem Mutterschiff.
Weil das gefährlich werden könnte mit den Schiffsschrauben oder warum?
Nein, weil die Menschen, sehr viele von den Menschen nicht schwimmen können, was dann oft die Folge hat, dass Menschen ertrinken. Wenn die Menschen an unserem Mutterschiff sind, werden sie von unserem Kooperationspartner Ärzte ohne Grenze medizinisch betreut. Es gibt ein erstes Check-up und es gibt weitere Ansprachen. Vielleicht nochmal ganz konkret, wenn die Menschen an Bord genommen werden. Viele sind dehydriert, sehr viele sind verletzt. Diese Verletzungen kommen von den Aufenthalten in Libyen. Frauen berichten uns viel von sexualisierter Gewalt. Darum bieten wir den Frauen auch an, einen Schwangerschaftstest zu machen. Eine weitere sehr schwere Verletzung sind Verätzungen, die durch Benzin in Kombination zwischen dem Benzin und dem Salzwasser stattfindet. Daher ist eine erste Untersuchung von sehr großer Bedeutung.
Das heißt, Sie haben freiwillige Helfer, die Arabisch sprechen können, die den Menschen an Bord helfen und Sie haben natürlich auch Psychologen und Ärzte an Bord.
SOS Mediterranee arbeitet ausschließlich mit Experten und Expertinnen. Das heißt, wir haben Angestellte, die in ihrem Fach Experten sind. Ärzte ohne Grenze sind alles Profis, unsere Seeleute sind genauso Profis. Eine Seenotrettung ist erst dann abgeschlossen, wenn wir die Menschen auf unserem Schiff an einen sicheren Hafen gebracht haben. Der sichere Hafen zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass den Menschen dort keine Verfolgung droht oder eine sonstige Bedrohung für Leib und Seele. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Menschen nicht nach Libyen zurückbringen.
Weil es da so gefährlich ist in Libyen?
Weil es da so gefährlich ist.
Herr Starke, man hört natürlich immer wieder von diesen schlimmen Todesfällen im Mittelmeer. Vielleicht machen wir es mal ganz konkret. Also bei Überfahrten im Mittelmeer, kann man sagen, wie viele Menschen da im letzten Jahr, in den letzten Jahren gestorben sind?
Die Fluchtroute über das zentrale Mittelmeer ist laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die gefährlichste und tödlichste Fluchtroute der Welt. 2018 sind pro Tag im Durchschnitt 6 Menschen im Mittelmeer ums Leben gekommen. Seit 2014 sind fast 18.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. 2019, also in den ersten 6 Monaten, sind im zentralen Mittelmeer 350 Menschen ertrunken. Zentrales Mittelmeer meine ich das Gebiet zwischen Libyen, Lampedusa, Malta und Sizilien.
Also ganz furchtbare Zahlen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie tatsächlich noch höher sind. Es gibt ja doch sicher auch eine Dunkelziffer, Menschen, die einfach sterben, ohne dass man es mitkriegt.
Es gibt eine hohe Dunkelziffer, die wir nicht benennen können. Die Zahlen, die ich gerade zitiert habe, sind von den Vereinten Nationen oder genauer gesagt der International Organisation für Migration. Vielleicht einfach, um das mal ganz anschaulich zu machen. Ich habe die letzte Zeit mit einem Kollegen gesprochen, der 2018 bei einer Rettung gerade noch so ein Baby aus dem Wasser ziehen können. Wenn dieses Baby heute Abend zusammen mit seiner Mutter auf ein Boot in Libyen steigen würde und versuchen, in den Norden zu fahren, die Chance wäre sehr, sehr groß, dass dieses Baby zusammen mit seiner Mutter ertrinken würde. Einfach aus dem Grund, weil es kaum Rettungskapazitäten im zentralen Mittelmeer gibt.
Jetzt gibt es natürlich auch Argumente von der Gegenseite. Innenminister Salvini zum Beispiel, Italiens Innenminister Salvini, der sagt dann Sätze wie, ich zitiere mal, für Flüchtlinge ist es eigentlich sicherer, wenn sie nicht übers Mittelmeer fahren, sondern in Libyen bleiben. Wie sehen Sie das denn?
Um das ganz deutlich zu sagen, Seenotrettung ist gesetzlich verankert. unterlassene Hilfestellung strafbar. Das ist die rechtliche Grundlage, auf der wir arbeiten. Müssen wir als europäische Wertegemeinschaft erstmal in den nächsten Jahren tausende Menschen im Mittelmeer trinken lassen, in dem Irrglaube, dass sich das dann irgendwann mal bis ins letzte Dorf rumgesprochen hat, das finden wir aufs Höchste menschenverachtend.
Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die Lage in Libyen ist auch katastrophal und sehr gefährlich für Flüchtlinge.
Die Lage in Libyen ist katastrophal und sehr, sehr schlecht für Flüchtlinge. In den Gesprächen mit den Geretteten wird uns immer wieder von Gewalt, Folter, Vergewaltigung, Männer wie auch Frauen, berichtet. Das ist der Grund, warum eine Rückführung nach Libyen nicht stattfinden kann. Und vielleicht noch ein letzter Kommentar. Nach einer Rettung zerschneiden wir die Schlauchboote, damit ja keine Schlepper mehr die Hände an diese Boote kriegen, um dadurch weitere Menschen über das Mittelmeer zu schmuggeln.
SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit David Starke, Geschäftsführer der Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee. Herr Starke, Sie stammen aus Singen, also Nähe Bodensee. Der Bodensee ist natürlich nicht das Mittelmeer. Seenotrettungen gab es da vermutlich auch noch nicht viele. Aber hat es Sie in Ihrer Kindheit doch irgendwie geprägt? Vielleicht auch schon im Hinblick auf den Beruf, den Sie heute haben bei SOS Mediterranee?
Mein prägendes Erlebnis war zwischen 2013 bis 2016, als ich für eine große Nichtregierungsorganisation in der Türkei und im Irak gearbeitet habe. Eins der prägendsten Ereignisse war 2014. Dort habe ich nach der Flucht von Jesiden und Jesiden vor dem IS Gespräche mit diesen Menschen führen können. In den Gesprächen kam raus, dass diese Menschen dort mit so viel Gewalt, Mord, Zerstörung der Dörfer von IS bedroht war, dass diese Menschen gesagt haben, wir müssen hier weg, so schnell wie es geht und komme, was wolle. Die Leute haben mir gesagt, wir wollen nach Europa, wenn wir trinken, haben wir es zumindest versucht und fallen nicht in die Hände der IS. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis zu sagen, ja. Ja,
also es ist jetzt ein ganz konkretes Erlebnis aus Ihrer beruflichen Laufbahn später. Sie haben studiert, Sie haben soziale Arbeit studiert und interkulturelles Konfliktmanagement in Berlin. Was lernt man denn eigentlich in so einem Studiengang wie interkulturelles Konfliktmanagement? Also kann man das in zwei, drei Sätzen sagen?
Ich habe in Berlin an der Alice-Salomon-Hochschule mein Masterstudium gemacht. Dort war einer der Schwerpunkte, wie trete ich in einen guten Dialog mit Menschen, wo vielleicht andere Denkmuster sind, und versuchen, zusammen zu einer Lösung zu kommen und zusammen versuchen, einen Dialog zu haben auf dem, was wirklich bei rauskommt und nicht nur, ich verhandle A und die andere Person verhandelt B.
Es gibt ja Menschen, die studieren einfach erstmal das, was sie mögen. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Wie war es denn bei Ihnen? Hatten Sie einfach den Wunsch, das zu studieren, interkulturelles Konfliktmanagement, oder auch schon so ein ganz klares Berufsziel damit verbunden?
Mein Master in Intercultural Conflict Management habe ich nach etlichen Jahren Berufserfahrung gemacht. Ich habe davor fast 4 Jahre in Sri Lanka gearbeitet und knapp 2 Jahre in Pakistan. Dort in der humanitären Hilfe. Das waren sehr einschneidende Erfahrungen, in denen ich aber auch sehr viel gelernt habe. Nach diesen fast 6 Jahren im Ausland in der Arbeit habe ich gesagt, jetzt brauche ich einen Zeitpunkt, um diese Erlebnisse zu reflektieren, um darüber nachzudenken, was eigentlich da gelaufen ist, und habe diesen Master gemacht, um weiter zu lernen, wie ich meine Arbeit weiter verbessern kann.
Gibt es denn was ganz Konkretes, wo Sie sagen, das habe ich gelernt, das kann ich jetzt vielleicht auch für meine Arbeit bei SOS Mediterranee mitnehmen und anwenden?
Ich glaube, einer der großen Lernpunkte war meine Masterarbeit, die ich damals im Libanon gemacht habe. Im Libanon habe ich mit syrischen Geflüchteten gesprochen, um gemeinsam zu erörtern, wie sieht eine Zukunft nach dem Bürgerkrieg aus. Das war 2013. Der Bürgerkrieg hat erst begonnen und die Annahme war, dieser Bürgerkrieg kann sehr, sehr bald vorbei sein. Ein Punkt, den ich dort gelernt habe, ist, dass Bürgerkriege sehr, sehr lang und sehr, sehr zäh sind. Und der zweite wichtige Punkt war, in den Gesprächen mit den Frauen und den Männern, aber auch mit Kindern, zu lernen, was bewegt die Leute, und letztendlich zu sehen, ja, es ist sehr, sehr legitim zu sagen, wir wollen einfach eine gute Zukunft, wir wollen eine Perspektive haben.
Ist das was, was Sie auch ganz nah an diese Menschen ranbringt? Also vielleicht auch in Ihrer Aufgabe, wenn Sie in Berlin sind und SOS Mediterranee als Geschäftsführer da arbeiten, dass Sie trotzdem immer gefühlsmäßig so diese Bilder im Kopf haben von den ganz konkreten Menschen, die Sie erlebt haben in Ländern, aus denen es ja auch Flüchtlinge gibt?
Meine Arbeitserfahrungen in Sri Lanka, in Pakistan, aber jetzt auch in der Türkei und im Irak helfen mir sehr, in Deutschland Bilder zu beschreiben, Geschichten der Menschen wiederzugeben. Für mich war es in den Auslandseinsätzen immer sehr, sehr wichtig, mir Zeit zu nehmen, mich mit den Menschen hinzusetzen und zuzuhören, was haben sie eigentlich erlebt? Was bewegt die Menschen? Wie kommen sie da durch? Und was mich in all diesen Jahren immer, immer sehr beeindruckt hat, diese unglaubliche Widerstandsfähigkeit dieser Menschen, die unglaublich und Schreckliches erlebt haben, dieser schiere Wille, zum Überleben und weiterzumachen und trotzdem eine gute Zukunft zu haben, beeindruckt und bewegt mich immer wieder aufs Neueste.
Sie haben gearbeitet für die Deutsche Welthungerhilfe, für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Seit diesem Jahr arbeiten Sie für SOS Mediterranee. Warum haben Sie denn da angefangen?
Der Grund, warum ich für SOS Mediterranee angefangen habe, war, dass ich gesehen habe, aus welchen Gründen Menschen ihr Land verlassen haben. Die Gespräche mit den Syrern und Syrerinnen, aber auch im Irak mit den geflüchteten Jesiden und Jesidinnen waren für mich so einschneidend und so nachvollziehbar, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich für eine Seenotrettungsorganisation arbeite, ich weiß, ich habe ein Verständnis bekommen, warum Menschen sich auf den Weg machen und warum sie sogar in Kauf nehmen zu ertrinken.
Also man spürt bei Ihnen natürlich, wie viel Empathie Sie auch haben für die Menschen, die sich auf die Flucht machen. Wenn man unsere Gesellschaft anguckt, aufs Ganze gesehen, hat man schon das Gefühl, dass das manchmal einfach hingenommen wird, dass Flüchtlinge ertrinken. Dieser Mangel an Empathie, wie erklären Sie sich den?
Wir nehmen als Seenotrettungsorganisation gerade das Gegenteil wahr. Wir erfahren nach wie vor eine ganz große Unterstützung aus der deutschen Zivilgesellschaft, aber auch aus der europäischen Zivilgesellschaft. Die Kirchen stehen hinter dem Thema, viele Politiker und Politikerinnen sprechen sich für das Thema aus und die Zivilgesellschaft ist nach wie vor da und ist eine große, große Stütze, um dieses Thema weiterzubringen.
Ihr Schiff, die Aquarius, die darf seit Ende letzten Jahres, seit Ende 2018 nicht mehr zu Einsätzen ausfahren. Was machen Sie denn jetzt eigentlich, während Sie da nach einem neuen Schiff suchen? Also was kann eine Organisation wie die Ihre machen in so einer Zwischenphase?
In der Zwischenphase, in der Vorbereitung auf den neuen Rettungseinsatz, laufen bei uns folgende Sachen. Die Kollegen und Kolleginnen, die wieder mit dem Schiff rausfahren werden, sind in langen, intensiven, harten Trainings. Es geht darum, dass jeder Handgriff sitzt. Die Kollegen sind mittlerweile hoch trainiert und top ausgebildet. Gleichzeitig sind wir in Deutschland dabei, Seenotrettung zu ermöglichen. Das heißt, wir sprechen im Deutschen Bundestag zu dem Thema Seenotrettung. Gleichzeitig haben wir angefangen, mit unseren Ehrenamtlichen in Schulen zu gehen, um dort zu dem Thema Seenotrettung zu informieren. Außerdem sind wir im Sommer auf vielen Musikfestivals, um dort einfach zu sagen, liebe Festivalbesucher, Seenotrettung ist ein wichtiges Thema, gebt dem Thema eine Stimme, sprecht dazu mit euren Verwandten, mit euren Freunden, aber auch mit ihren Familien, dass das Thema in der Öffentlichkeit ist.
Sie finanzieren sich über Spenden als Organisation. Ist das auch eine schwierige Lage dann, wenn man kein Schiff hat und tatsächlich nicht zu Einsätzen kommt? Also sinken die Spenden dann auch?
Die Situation ist herausfordernd. Gleichzeitig empfinden wir ein großes Verständnis von vielen Spender und Spenderinnen, die sagen, ja, ihr seid in der Vorbereitung, wir verstehen die Situation, dass es schwierig ist, ein neues Schiff zu chartern. Trotzdem halten wir an euch fest und trotzdem unterstützen wir eure Arbeit, die in Deutschland stattfindet, weil die ist genauso wichtig wie auf dem Meer das Retten.
Es ist ja fast zum Normalfall geworden heutzutage, dass immer wieder Rettungsschiffe auf offener See sich befinden, dass sie Flüchtlinge an Bord haben, aber nicht anlegen können. Also zum Beispiel in Italien, wo der Innenminister Salvini schon vor ungefähr einem Jahr begonnen hat, die Häfen zu sperren für die Schiffe von Rettungsorganisationen. Was dann passiert, ist so ein ziemlich unwürdiges Hin und Her, wo dann Regierungschefs aus ganz Europa sagen, wir können vielleicht so und so viele Flüchtlinge aufnehmen. Wenn Sie das mitkriegen, diese Entwicklung, macht Sie das wütend?
Die aktuelle Entwicklung macht uns sehr, sehr wütend und gleichzeitig sehr, sehr traurig. Zum einen, es gibt ein Seerecht. Dieses Seerecht ist geltendes Völkerrecht. Das wird nicht eingehalten. Konsequenz ist, wir werden kriminalisiert dafür, dass wir sagen, wir kümmern uns darum, dass dieses Seerecht eingehalten wird. Gleichzeitig geht es darum zu sagen, In Europa braucht es ein verlässliches Ausschiffungssystem. Heißt, wenn Menschen gerettet werden, müssen diese verlässlich und zeitnah von den Schiffen an einen sicheren Hafen gebracht werden. Das ist unsere Forderung an die Politik. Langfristig wünschen wir uns ein europäisches Seenotrettungsprogramm. Die Vision muss sein, es darf kein Mensch mehr im Mittelmeer ertrinken.
Sie haben eben schon mal gesagt, was so Ihre zentrale Forderung an die Politik ist. Gibt es denn auch vielleicht etwas, was Sie sich von den ganz normalen Menschen wünschen, also zum Beispiel von all denen, die uns gerade zuhören?
Im Sendegebiet des SWR gibt es einige mittelgroße Städte. Große Städte Freiburg, Reutling, Konstanz sind zum Beispiel solche, die sich als sichere Häfen erklärt haben. Das heißt, diese Städte nehmen Menschen von den Schiffen auf. Das heißt, im Sendegebiet gibt es bereits eine große Solidarität, Unterstützung. Für uns ist wichtig, bitte sprechen Sie mit Ihren Freunden, mit Ihren Verwandten. Machen Sie das Thema sichtbar, machen Sie das Thema öffentlich. Wenn Sie uns konkret unterstützen wollen, schauen Sie auf unsere Webseite www.sosmediterranee.org.
Herr Starke, wir nähern uns zu dem Ende der Sendung. Jetzt hat sich das ganze Spielfeld, sagen wir mal, nochmal geändert durch die Ereignisse am Wochenende. Also die Sea-Watch 3, die Beschlagnahmung des Schiffes, die Verhaftung der Kapitänin. Ist das für Sie jetzt auch nochmal ein Moment, wo Sie Ihre Grundhaltung revidieren müssen? In diesem ganz gemeinen Dilemma, eigentlich müssen wir retten. Andererseits wissen wir, wir werden kriminalisiert. Wir sind das Schiff vielleicht auch wieder ganz schnell los?
Für uns steht ohne Frage fest, wir werden wieder rausfahren, um Menschen im Mittelmeer zu retten. Wir sind uns allerdings auch sehr bewusst, dass dies mit hohen Risiken verbunden ist. Gleichzeitig glauben wir an die Zivilgesellschaft, haben wir ein großes Vertrauen, dass wir in sehr schwierigen Situationen die Unterstützung bekommen werden, die dieses Thema benötigt.
David Starke, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier bei uns in der Sendung waren.
Danke für das Gespräch, Herr Battarillo.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hat Elena Krogmann, in der Technik Heike Reinhardt. Und mein Name ist Patrick Battarillo.